Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigttext schauen wir auf Offenbarung 19, die Verse 11 bis 21. Normalerweise käme ja auferstanden von den Toten, aber aufgefahren in den Himmel, das sind wieder Themen, die wir jedes Jahr an Ostern und auch sonst regelmäßig haben. Auch Himmelfahrt, da kann man ganz gezielt die entsprechenden Predigten aufrufen, etwa der Thron der Macht vor einigen Jahren zum Stichwort Himmelfahrt. Und wir machen heute weiter mit dem wiederkommenden Herrn, von dort wird er kommen. Und lesen dazu Offenbarung 19, 11 bis 21. Und ich sah den Himmel geöffnet, schreibt der Apostel Johannes, und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige, und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen, und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist, und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Heere im Himmel folgten ihm nach auf weißen Pferden, und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage. Und er wird sie mit eisernem Stab weiden. Und er tritt die Weinkelter des Grimmes und Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen, und er rief mit lauter Stimme und sprach zu allen Vögeln, die inmitten des Himmels fliegen, kommt und versammelt euch zu dem Mahl des großen Gottes, um das Fleisch der Könige zu verzehren und das Fleisch der Heerführer und das Fleisch der Starken und das Fleisch der Pferde und derer, die darauf sitzen, und das Fleisch aller der Freien und der Knechte, sowohl der Kleinen als auch der Großen. Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd sitzt, und mit seinem Heer. Und das Tier wurde ergriffen, und mit diesem der falsche Prophet, der die Zeichen vor ihm tat, durch welche er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annehmen und die sein Bild anbeteten. Die beiden wurden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Und die übrigen wurden getötet mit dem Schwert dessen, der auf dem Pferd sitzt, das aus seinem Mund hervorgeht, und alle Vögel sättigten sich von ihrem Fleisch. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, Jesus kommt wieder. Diese Tatsache setzt unserem eigenen Leben und auch den Geschehnissen in dieser Welt ein klares Ziel. Ganz besonders in diesen irren und wirren Tagen des weltweit tobenden Corona-Wahnsinns. Wir stehen ja seit Beginn des Corona-Terrors in einem dritten Weltkrieg. Ich weiß nicht, ob uns das allen so bewusst ist. Ich sage das mit ganzem Ernst. Wir stehen seit Beginn des Corona-Terrors in einem dritten Weltkrieg. Nur dass im Unterschied zum Ersten und Zweiten Weltkrieg dieser dritte Weltkrieg nicht geführt wird von verschiedenen Völkern gegeneinander. Er wird geführt von einer globalen Elite, die offenbar auf welche Weise auch immer fast alle Regierungen dieser Erde in der Hand hat, um sie zum Krieg gegen ihre eigenen Völker zu gebrauchen. Ja, dieser dritte Weltkrieg wird von den Unrechtherrschenden fast aller Staaten dieser Erde gegen ihre eigenen Völker, gegen die Menschen weltweit geführt. Er schädigt nicht nur mit den erzwungenen und zumeist wohl rechtswidrigen Corona-Terrormaßnahmen die Gesundheit mehr oder weniger aller Menschen dieser Erde an Leib und Seele. Keiner der Weltkriege zuvor hatte eine dermaßen flächendeckende und mehr oder weniger ausnahmslose Wirkung auf mehr oder weniger jeden einzelnen Menschen auf dieser Erde. Er zerstört in bisher ungekanntem Maß die Wirtschaft und Infrastruktur der Länder, vernichtet im ganz großen Stil Unternehmen, die in die Insolvenz getrieben werden, um dann eines Tages für einen Apfel und ein Ei von der internationalen Hochfinanz aufgekauft zu werden. Da werden gigantische Übernahmen quasi zum Nulltarif vorbereitet. Wenn ihr euch fragt, warum geht dieser Terror immer weiter, ist es einer der Gründe. Die Wirtschaft muss zerstört und vernichtet werden, damit die internationale Hochfinanz die Trümmer dieser zerstörten Wirtschaft einfegen kann, quasi umsonst. Dieser Dritte Weltkrieg geht einher mit weitgehenden Einschränkungen unserer Reise- und Bewegungsfreiheit, wie sie die Welt vorher wohl noch nie gekannt und gesehen hat. Er geht einher mit der Abschaffung fast aller unserer Grund- und Freiheitsrechte, historisch in diesem Maß ebenfalls, zumindest weltweit einmalig. Er geht einher mit einem massiven Datenmissbrauch, im absoluten Gegensatz zum sonst so hochgerühmten Datenschutzgesetz. Er zwingt die Menschen zum Maskentragen, zum übermäßigen und damit gesundheitsgefährdenden Missbrauch von Desinfektionsmitteln. Er zwingt sie zur sozialen Distanzierung. Dieser Dritte Weltkrieg zwingt die Menschen auf fast jede nur erdenkliche Weise, sich selbst und ihren eigenen Kindern Schaden an Leib und Seele zuzufügen. Dieser Dritte Weltkrieg übertrifft an perfider Perversion alles, was die Menschheit bis heute gesehen hat. Ich wüsste nicht, wann jemals zuvor in der Geschichte so die Menschen gezwungen wurden, von den Unrechtsherrschenden ihrer Länder Schaden an sich selbst auszuüben und an den ihnen zum Schutz anbefohlenen Kindern, was wir heute praktisch flächendeckend, insbesondere in unserem Land, erleben. Es ist ein Dritter Weltkrieg, den so vermutlich bis vor kurzem kein normaler Mensch jemals für möglich gehalten hätte. Professor Hockerts, ein weltweit renommierter Mediziner und Fachmann für Immunologie, meinte neulich in einem Interview mehrfach, es ist schlimmer als in einem Science-Fiction. Es ist schlimmer als in einem Science-Fiction. Es übertrifft eigentlich alle Horrorvorstellungen, die irgendwelche Filmemacher sich je ausgedacht haben. Es tobt ein Weltkrieg, der in dieser Bösartigkeit einem normalen, gesunden und mitfühlenden menschlichen Gehirn nicht einmal in den schlimmsten Albträumen einfallen könnte. Was wir hier erleben, ist der Beginn eines endzeitlichen Höllenspektakels. Und wenn Frau Merkel und Co., wie sie es dem Vernehmen nach beschlossen haben und umsetzen wollen, tatsächlich das Militär im Innern einsetzen, um die menschenverachtenden Corona-Terrormaßnahmen auch mit militärischer Gewalt durchzusetzen, dann hat der Bürgerkrieg von Seiten der Unrechtherrschenden gegen das eigene Volk auch militärisch begonnen. Auf der wirtschaftlichen und medizinischen Ebene hat er das schon seit Monaten. Im Interview mit dem Handelsblatt am 22. September dieses Jahres stellt Bundesentwicklungsminister Gerd Müller fest, also kein Verschwörungstheoretiker wohlgemerkt, kein Covidiot oder Corona-Leugner oder sonst irgendwas, sondern der Bundesentwicklungsminister Gerd Müller. Er sagt, an den Folgen des Lockdowns werden weit mehr Menschen sterben als am Virus. Und dieser CSU-Politiker warnt, er ist der Entwicklungsminister, hat den Blick weniger auf Deutschland als auf die Welt und die Entwicklungsländer gerichtet und sagt, allein auf dem afrikanischen Kontinent, auf dem wahrscheinlich aufgrund der Wärme, die dort herrscht, die Menschen weitgehend überraschend gesund sind, im Moment von Corona ganz wenig betroffen, überraschend. Allein auf dem afrikanischen Kontinent rechnen wir dieses Jahr mit zusätzlich 400.000 Malaria-Toten und HIV-Opfern sowie 500.000 mehr, die an Tuberkulose sterben werden. Als Folge der Corona-Lockdown-Maßnahmen. Fast 1 Million, sagt er, werden wir Malaria, HIV, Tuberkulose-Tote haben, wenn man sich nicht mehr ausreichend um sie kümmern kann, aufgrund der Lockdown-Maßnahmen. Allein in Afrika. Und er fügt hinzu, die Pandemie habe auch einer der größten Armuts- und Hungerkrisen ausgelöst. Wohlgemerkt, füge ich hinzu, das alles wurde keineswegs durch die angebliche Corona-Pandemie ausgelöst, die als solche nie gab und nicht gibt. All das wurde durch verbrecherische Corona-Kriegsmaßnahmen, die gegen die weltweite Menschheit gerichtet sind, ausgelöst. Ich will die Aussage, dass es nie eine Corona-Pandemie gab und gibt, kurz belegen. Für diejenigen, die es kritisch hinterfragen wollen, ich habe noch ganz aktuell heute Morgen ins Internet geschaut, wir haben ganz aktuell offiziell gut 9.600 sogenannte Corona-Tote. Das sind ganz offiziell nicht mehr Tote, als im Prinzip jede normale Grippeepidemie plus minus auch fordert. Wir wissen, dass starke Grippeepidemien in den vergangenen Jahren bis 25.000 Tote und mehr gefordert haben. Da liegen wir mit Corona weit drunter und wir haben statistisch keine Übersterblichkeit. Ich sage nochmal, was ich am 10. Mai schon gesagt habe, statistisch findet Corona nicht statt, statistisch. Und wir wissen, wenn wir ein bisschen informiert sind, dass diese 9.600 Tote viel zu hoch gegriffen sind, weil ganz offiziell nicht unterschieden wird, ob jemand an oder ob jemand mit Corona gestorben ist. Und soweit ich gelesen habe, sind die ganz offiziellen Corona-Richtlinien der EU, wenn jemand Corona-positiv getestet wurde, über den Wert des Tests habe ich andernorts schon was gesagt, und er stirbt 28 Tage später, innerhalb der darauffolgenden 28 Tage, wird er als Corona-Toter gerechnet. Auch wenn er zwischenzeitlich mehrfach negativ getestet wurde. Auch wenn er vom Lastwagen überrollt und plattgefahren wurde wie eine Briefmarke, wenn er vom Ulmer Münster gefallen oder aus dem Flugzeug gestürzt ist, er wird als Corona-Toter gerechnet. Und man muss gar nicht einmal positiv getestet sein. Mir hat es ein junger Mann vor einigen Wochen selber gesagt, aus seinem Familienkreis, eine ältere Dame, schon eine alte, betagte Dame, war bei einer Feierlichkeit und da ist ein angeblicher Corona-Fall aufgetreten. Und dann mussten alle in Corona-Quarantäne, die dabei waren, auch die alte Dame. Die wurde nie auf Corona getestet, die hatte keine Corona-Symptome, die ist einfach altershalber in diesen 2 Wochen Corona-Quarantäne gestorben und wurde als Corona-Tote gerechnet. Nochmal, die wurde nie auf Corona getestet, geschweige denn positiv, die hatte keine Symptome. Es ist unvorstellbar. Und trotz dieser ganzen Lügen, trotz dieser ganzen Manipulationen, kommen sie nicht auf mehr als 9.600 Tote bisher. Und machen einen riesen Terror daraus, einen dritten Weltkrieg gegen die globale Menschheit. Und töten mit diesen Maßnahmen selbst die Menschen oder schädigen ihre Gesundheit. In Deutschland dürfte mindestens ein Mädchen an den Folgen der Maske gestorben sein, bei mindestens einem Mädchen, das ohnmächtig im Bus zusammenbrach und später verstarb, wurden keine anderen Todesursachen festgestellt. Und dass die Unrechtsherrschenden zugeben, dass sie an der Maske wegen Sauerstoffmangel und zu hohem CO2-Gehalt gestorben ist, darauf können wir natürlich lange und vergeblich warten, es werden sie nicht. Bei mehreren weiteren Fällen ist die Informationslage noch unklar, aber auch da spricht manches dafür. Michael Zokos, der Leiter des Instituts für Rechtsmedizin an der Berliner Charité, sagte am 2. Oktober, also vor gut einer Woche, in einer NDR-Talkshow, Aber wir haben jetzt natürlich auch als Rechtsmediziner viel weniger Covid-19-Tode, sondern vielmehr die Kollateralschäden, die wir jetzt sehen. Wir haben allein letzte Woche mehrfach Menschen obduziert, die seit dem Lockdown nie wieder aus ihrer Wohnung raus sind, die hochgradig fäulnisverändert in ihren Messi-Wohnungen lagen. Fäulnisverändert meint der Leichnam, der bereits in weitgehende Zersetzung übergegangen war. Das sehen wir jetzt ganz viel. Ich zitiere immer noch Michael Zogos. Das sehen wir jetzt ganz viel, weil ihnen aufgrund der ganzen Drohszenarien, die da aufgemacht wurden, die Angst überwog, rauszugehen. Da sitzen Leute Wochen und Monate, er schildert es im Weiteren, mit Gasmaske, mit Astronautennahrung, eingeschlossen und setzen keinen Fuß mehr vor die Tür, gehen einsam, jämmerlich und elend zugrunde, verrecken wie die Viecher in Einsamkeit aufgrund absichtlich erzeugter Droh- und Terror- und Schreckensszenarien. Dass dieser Angst und Schrecken mit Absicht erzeugt wurde, um die Corona-Terrormaßnahmen gegen die Menschen durchzusetzen, geht aus einem Strategiepapier des Bundesinnenministeriums ganz eindeutig hervor. Die haben das ganz offen zugegeben, beziehungsweise sie haben es intern gesagt, es kam dann raus, ist längst veröffentlicht, auch im Fokus. Auch die Maske übrigens ist ein Instrument dieses Terrors. Das wird ebenfalls zum Teil mehr oder weniger offen gesagt. Die Maske hat ihre wichtige Funktion, das sagen die, das kann man offiziell nachlesen bei Verlautbarungen, auch der WHO. Professor Kapstein von Regensburg hat darauf hingewiesen. Ein Symbol für die Gefährlichkeit des Covid-19. Die Maske sollen wir tragen, damit uns die Maske vor dem Gesicht ständig daran erinnert, wie brutal Corona unter uns wütet und wie sehr wir in Angst und Schrecken vor Corona leben müssen, um nicht alle von dieser furchtbaren Pandemie vom Erdboden weggerafft zu werden. Ich habe es ein bisschen dramatischer formuliert, aber es gibt ganz offizielle Statements, in denen darin der wesentliche Wert der Maske gesehen wird. Und unter anderem auch Ankurbelung der Wirtschaft, die durch die übrigen Corona-Maßnahmen zu hart geschädigt wird. Auch ganz offiziell. All diese wirtschaftlichen, gesundheitlichen und in vielfältiger Weise existenziellen Opfer gehen in Deutschland auf das Konto von Merkel, Spahn, Söder, Drosten, Wieler, Lauterbach und Co. Aber eben auch auf das Konto all derer, die an diesem menschenverachtenden Wahnsinn mitmachen, die diesen Terror durchsetzen, die Bürgermeister, die Behörden, die Busfahrer, die Bahnschaffner und, die sich alle als kleine Corona-Kings aufführen. Ich weiß natürlich, dass die in einem schwierigen Zwiespalt stecken. Sie tragen einerseits Verantwortung, und müssen manchmal Dinge tun, die sie selber durchschaut haben und nicht für gut finden. Ich sage da gleich noch mehr. Oder dazu schweigen. Wir alle, liebe Geschwister und liebe Gäste, wir alle tragen in gewisser Weise Verantwortung dafür. Denn wir alle haben bis heute nicht verhindert, dass diese satanische Bosheit sich weiter austoben, unser Land beherrschen und die Menschen terrorisieren kann. Ich schließe mich da ausdrücklich mit ein. Vielleicht habe auch ich viel zu wenig gegen diesen menschenverachtenden Wahnsinn getan. Um meine persönliche Schuld an diesen kapitalen Verbrechen gegen die Menschlichkeit so gering wie möglich zu halten, will ich wenigstens das tun und sagen, wovon ich weiß, dass ich es tun und sagen muss. Und ich weiß, dass es gefährlich ist, seine Stimme gegen dieses antichristlich Böse der Endzeit zu erheben. Denn die Unrechtherrschenden auch in unserem Land setzen das von ihnen verordnete Unrecht mit brachialer Gewalt. Und ich meine, die Frau, die sich durch die Raute auszeichnet, habe den Begriff brachial auch selbst verwendet. setzen dieses Unrecht mit brachialer Gewalt durch. Möglicherweise auch bald mit militärischer Gewalt gegen das eigene Volk. Ich bete und hoffe, dass diese Unrechtherrschenden der irdischen Gerechtigkeit und Gerichtsbarkeit nicht entgehen. Aber sollte Ihnen das gelingen, liebe Geschwister und liebe Gäste, ist mir die Gewissheit ein großer Trost der göttlichen Gerechtigkeit und Gerichtsbarkeit, werden Sie nicht entkommen. Und deshalb war übrigens, liebe Geschwister, die Offenbarung das große Trostbuch der verfolgten Gemeinde von Anfang an. Weil sie angesichts des satanisch Bösen in dieser Welt bekundet, das Lamm auf dem Thron hat alle Macht. Unser Herr Jesus Christus hat trotz allem die Zügel in der Hand. Und am Ende ist der Sieg sein. Und von daher fällt auch mitten in dieses Toben des satanisch Bösen gegen fast alle Menschen auf dieser Erde von unserer heutigen Aussage des Glaubensbekenntnisses ein helles Licht hinein, so düster einerseits die Realität in diesen Tagen ist, so hell ist das Licht, das vom kommenden Herrn drauf fällt. Jesus kommt wieder. Der Herr, der Satan und alles Böse im Grundsatz bereits besiegt hat, am Kreuz von Golgatha und bald endgültig vernichten wird, dieser Herr steht vor der Tür. Der Herr, dessen Licht alle Finsternis vertreibt, ist im Kommen. Und auch die Schrecken des Corona-Terrors erfahren eine ganz andere Wertung, wenn wir mit dem Blick auf den wiederkommenden Herrn leben. Liebe Geschwister, der Herr kommt und bringt die Weltgeschichte mit allen Irren und Wirren zum Ziel. Es ist das entscheidende Datum, das der Welt noch bevorsteht. Und deshalb endet die Bibel in Offenbarung 22, 20, der zweitletzte Vers der Bibel mit der Bitte: Amen, komm, Herr Jesus. Amen, komm, Herr Jesus. Leider ist dieses Thema vom wiederkommenden Herrn in den letzten Jahren immer stärker in den Hintergrund gerückt. Das war in den 1970ern noch ganz anders. Ich erinnere mich noch gut zurück, wie Malgo, Herr Lindsay und andere haben viel gelesene Bücher dazu geschrieben. Ich will den Wert dieser Bücher hier gar nicht weiter diskutieren. Da ist auch viel spekuliert worden, was durch den Lauf der Geschichte längst widerlegt ist. Aber die Wiederkunft Jesu war Thema in der Gemeinde. Die wurde heiß diskutiert. Die wurde erwartet. Ich erinnere mich an meine Studienzeiten in den 1980er frühen Jahren. Da war das auch unter den Studenten Diskussionsthema. Da hat man sich die Köpfe heiß geredet. Heute dagegen ist die Wiederkunft unseres Herrn weithin aus dem Blick verloren. Dabei steht er so nah vor der Tür. Einerseits von der Logik her ist das total überraschend, denn jeder aufmerksame Beobachter müsste doch mit Händen greifen können, wie sich die Zeichen des Endes in unseren Tagen am Himmel zusammenbrauen. Andererseits ist es wiederum gar nicht überraschend, sondern sogar zwingend zu erwarten. Warum? Weil gerade die Gleichgültigkeit in dieser Sache eines der Zeichen dieser Zeit ist. Jesus sagt es in Matthäus 24 voraus: Es wird sein wie in den Tagen Noahs. Und wodurch waren diese Tage Noahs gekennzeichnet? Nicht nur, dass es am Schluss nur ganz wenige waren, sondern die Gleichgültigkeit. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie verheirateten, bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und sie es nicht erkannten. Wir müssen uns vorstellen, die haben den Noah bauen sehen und bauen und bauen und bauen, haben gelacht und gespottet. Okay, aber dann kamen die Tiere. Dann kamen die Tiere von überall her, kamen die Tiere und zogen in die Arche ein. Mensch, spätestens da hätte denen doch ein Licht aufgehen müssen. Was passiert hier? Aber nein, sie haben es nicht erkannt. Bis die Flut kam und alle wegraffte. Die haben es nicht erkannt. Da ist die letzte Eidechse in die Arche hineingekrabbelt. Und sie haben nichts gemerkt. Gar nichts. Bis die Flut kam und sie alle wegraffte. So wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Sie werden nichts blicken. Die letzte Eidechse wird wieder in die Arche gekrabbelt sein und sie blicken nichts. Sagt Jesus, genau so wird sein. Das heißt, die Menschheit, auch die, ich sage mal, Scheinfromme, wird ganz mit den Dingen des Alltags beschäftigt sein. Sie leben in den Tag hinein, als ob es kein Morgen gäbe. Nicht, weil die Entwicklung nicht zu erkennen wäre, sondern weil sie auf die Zeichen der Zeit nicht achten. Zu sehr sind sie mit den Dingen des Alltags beschäftigt. Graf Lehndorf erzählt in seinem ostpreußischen Tagebuch, während die Sowjetarmee wenige Kilometer entfernt ihre tödliche Zangenbewegung ausgeführt hat, haben die Frauen Hausputz gemacht und Osterkuchen gebacken. Die haben die Gewehrschüsse gehört, die haben die Panzerketten rollen hören, die haben den Donner der Haubitzen gehört. Aber die haben gesagt, es ist weit weg, ein Haus steht noch, Ostern kommt, Kuchen muss gebacken werden, uns wird das doch hoffentlich alle nicht betreffen. Kopf in den Sand. Und Helmut Thielicke bemerkt dazu, wir gehen morgens an die Arbeit und sitzen abends vor dem Bildschirm. Aber in anderen Räumen der Geschichte, meint er sich, die unsichtbaren Räume, werden schon die Tische zum königlichen Hochzeitsmahl gedeckt und die Fanfaren des jüngsten Gerichts werden langsam erhoben. Ich denke, es ist ein ganz treffliches Bild dieses klugen Mannes. In anderen Räumen der Geschichte werden schon die Tische zum königlichen Hochzeitsmahl gedeckt. Wenn wir dieses Bild vorstellen, wir könnten in die unsichtbare Welt hineinschauen bei Gott und sehen da quasi schon die Engel flitzen mit dem Geschirr und mit den Tellern und mit den Messern und Gabeln und richten schon hin. Und die Fanfaren des jüngsten Gerichts, die Engel stehen schon da, bereit mit den Fanfaren in der Hand, die werden schon langsam erhoben und zum Blasen angesetzt. Und ich denke, liebe Geschwister, wir können es wirklich so sagen, wir können es doch fast schon mit unseren eigenen Augen sehen. Die Fanfaren des jüngsten Gerichts werden langsam erhoben. Und ich denke auch, die satanischen Hintergrundmächte wissen das. Sie wissen, ihnen läuft die Zeit aus. Und deshalb versuchen sie mit brachialer Gewalt und einem irrsinnigen Tempo in der noch verbleibenden Zeit das Böse auf die Spitze zu treiben. Gestern hatte ich die Mitteilungen eines aufmerksamen Beobachters in der Hand, der allerdings leider ganz esoterisch geprägt ist. Dabei hat mich ein Hinweis von ihm stark bewegt. Der berichtet nämlich: Aktuell hört man von sehr vielen unterschiedlichen, hellseherisch begabten Menschen, dass sie nicht mehr in den November und die Zeit danach bis 2021 sehen können. Diese hellseherisch-esoterischen Menschen, die haben ihre hellseherische Gabe natürlich von Satan, von den dämonischen Mächten, ist okkult. Als ich das gelesen habe, hat mich das sofort an frühere Berichte erinnert. Da geht ein Mensch zum Wahrsager und er sagt ihm für viele Jahre seines Lebens die Zukunft voraus. Und wenn das kein Scharlatan ist, sondern einer, der wirklich in der Macht okkulter Kräfte die Zukunft vorhersagt, dann kann der das im Zweifel auch mit einer erstaunlichen Treffsicherheit. Und dann sagt dieser Wahrsager, bis dahin sehe ich's und dann sehe ich nichts mehr. Der Mann geht. Die Jahre gehen dahin und die Dinge treffen genauso ein, wie der Wahrsager sie ihm vorhergesagt hat. Und an dem Tag, ab dem der Wahrsager nichts mehr gesehen hat, kam dieser Mann zum Glauben an Jesus Christus. Das heißt, ab dem Tag, an dem dieser Mensch in die Nachfolge Jesu getreten ist, hatte Satan offenbar keinen Einblick und auch keine Kontrolle mehr über dieses Leben. Und der Wahrsager, der aus den Kräften Satans gespeist war und seine Offenbarungen hatte, konnte nichts mehr sehen. Und daran musste ich augenblicklich denken, als ich diese Information gelesen habe, dass viele hellseherisch begabte Menschen, die aus diesen okkulten Kräften ihre Gabe haben, ab November nichts mehr sehen, war für mich die Frage, ist der wiederkommende Herr schon so nahe, dass das Licht, das ihm vorausstrahlt, schon ab November die Okkulten sehr blendet? Ist der Herr so nahe, dass Satan den Einblick und die Kontrolle über die Ereignisse entzogen hat und dieser nun quasi im Blindflug sein Wüten gegen die Menschheit fortsetzt? Es ist nur eine Frage. Gehe bitte keiner hinaus und sage, der Jakob Schamke hat gesagt, ab November kommt der Herr wieder oder so. Nein, sage ich nicht, ganz ausdrücklich. Aber es hat mich bewegt. Wirft das Kommen des nahenden Herrn sein Licht schon so weit voraus? Gottes Wort mahnt uns in diesem Zusammenhang zur Wachsamkeit. Und es warnt uns dabei vor drei Gefahren, vor der Schläfrigkeit, vor der Schwärmerei und vor der Verführung. Erstens vor der Schläfrigkeit. Der zentrale Ruf heißt, wachet. Wachet. Und auf Matthäus 24 folgt das bekannte Gleichnis von den fünf klugen und törichten Jungfrauen. Wer nicht wacht, verpennt den entscheidenden Augenblick und steht schlussendlich vor verschlossener Tür. Und darum auch diese Predigt, dass möglichst niemand den Augenblick verpennt und möglichst niemand vor verschlossener Tür steht. Und Jesus weist die Jünger auf das Zeichen des Feigenbaums und sagt, so auch ihr, wenn ihr dies alles seht. Zum Sehen muss man die Augen aufmachen und den Kopf nicht in den Sand stecken. Wenn ihr dies alles seht, erkennt, dass er nahe vor der Tür ist. Haltet die Augen offen, seht hin, was geschieht, damit ihr bereit seid. Und deshalb schreibt Petrus im 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 19, und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Und liebe Geschwister, wie treffend redet das Wort auch in unsere Lage hinein. An einem dunklen Ort. Die Weltzeit ist finster, in der wir leben. Aber es leuchtet in dieser Finsternis ein Licht. Und das ist das prophetische Wort. Das zeigt uns, der Tag bricht bald an und der Morgenstern geht bald in euren Herzen auf, sichtbar, wiederkommend. Wacht! Erkennt, dass er nahe vor der Tür ist. Zweitens warnt Gottes Wort vor der Schwärmerei. Sowohl vor der schwärmerischen Vorstellung, wir könnten schon auf dieser Welt Gottes Reich errichten, als auch vor der schwärmerischen Naherwartung. Die gab es schon zu Zeiten des Apostels Paulus. Und deshalb warnt er in Vers 2, dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern lasst, weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn schon da wäre. Da haben also Leute im Namen des Paulus verkündigt, der Jesus ist schon gekommen. Ihr habt es bloß nicht mitgekriegt. Und diese Schwärmerei gab es in der Christenheit immer wieder. Dann sind die Frommen Richtung Jerusalem gezogen, um vor Ort zu sein, wenn der Herr seine Füße auf den Ölberg setzt. Aber sie haben bis heute alle falsch gelegen. Jesus sagt, die Stunde weiß niemand. Die Engel nicht, der Sohn nicht, allein der Vater. Aber wir haben die Zeichen und die sollen wir beachten. Und der nüchterne Bibelleser weiß, es gibt gewisse Ereignisse, die erfüllt sein müssen, bevor Christus sichtbar wiederkommt. Und Paulus nennt im Thessalonicher Brief 2, die unmittelbar zusammenhängen. Dieser Tag, sagt er nämlich, der Tag der sichtbaren Wiederkunft unseres Herrn Jesus, kommt nicht, seien denn zwei Bedingungen erfüllt. Sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen ist, und der Mensch der Gesetzlosigkeit offenbart ist, der Sohn des Verderbens. Wir haben also eine ganz klare Abfolge von drei Ereignissen, die nacheinander eintreten. Das erste ist der Abfall der Christenheit von ihrem Herrn und seinem Wort. Es gab schon immer Abfall, es gab immer schon Irrlehre und Fehlentwicklungen in der Christenheit. Aber in den letzten Jahren und Jahrzehnten hat diese Entwicklung nie dagewesene Dimensionen erreicht. Und wir sehen das beispielhaft daran, dass in früheren Zeiten bibeltreue Verkündiger zwar auch ihre Probleme in Kirchen und Gemeinden hatten. Ich glaube, es gab wahrscheinlich kaum jemals eine Phase in der 2000-jährigen Geschichte der Gemeinde Jesu, wo wirklich bibeltreue, klare Leute unproblematisch durchgekommen wären. Die hatten immer auch in der Gemeinde ihre Probleme. Aber sie wurden geduldet. In den letzten Jahren und Jahrzehnten werden sie flächendeckend immer weniger geduldet. In den Landeskirchen haben sich die letzten bibeltreuen Pfarrer entweder angepasst und sind untergetaucht, oder sie werden, wie derzeit Olaf Latzel, verfolgt und eliminiert. Nachdem wir seit Jahrzehnten den Abfall der Großkirchen erlebt haben, erlebten wir in den letzten Jahren den Abfall der Freikirchen und großer Teile der freien Gemeinden. Und heute erleben wir den Angriff Satans auf die letzten Häuflein bibeltreuer Christen. Höre ich aus ganz Deutschland. Es sind die letzten kleinen Grüppchen und Gemeindchen, die noch treu versuchen, am Wort zu sein. Und in die greift Satan jetzt hinein. Da greift er an von innen heraus und versucht zu zerstören. Das erste Ereignis, der Abfall der Christenheit, ist fast vollendet. Die Christenheit ist nicht nur weitgehend vorbereitet für die feindliche Übernahme durch Satan, sie ist bereits weithin übernommen. An der Spitze der römisch-katholischen Kirche steht mit Franziskus ein zutiefst heidnisch antichristlicher Mensch. Und in der sogenannten evangelischen Christenheit sieht es in Kirchen wie Freikirchen kaum anders aus. Und damit dürfte das zweite Ereignis fast unmittelbar bevorstehen, das Offenbarwerden des Antichristen. Und erst wenn dieser sich die kurze, von Gott exakt bemessene Zeit austoben konnte, erst dann, als drittes, wird Christus sichtbar wiederkommen. Und deshalb sagt Gottes Wort, wacht. Hütet euch auch vor der Schwärmerei. Es kommt jetzt nicht das goldene Zeitalter. Es kommt nicht der gewaltige geistliche Aufbruch. Es kommt nicht die weltweite Erweckung. Es wird jetzt nicht alles besser. Es wird erst alles noch viel schlechter. Aber dann kommt Jesus wieder. Und bis dahin bleibt auf klarem biblischen Kurs. Und damit sind wir beim dritten. Die Bibel warnt vor der Verführung. Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen. Auch in Matthäus 24 fällt ja auf, wie eindringlich und vielfach Jesus vor der Verführung warnt. Nicht die Erweckung, liebe Geschwister, ist das Zeichen des nahenden Endes, sondern die Verführung. Der Antichrist wird gewaltige, unvorstellbare Zeichen und Wunder tun, wie sie seit den Tagen Jesu auf dieser Erde nicht mehr gesehen wurden. Er ist ja mit der ganzen Macht Satans, des Drachen, ausgestattet. Und unser Text, ich verbinde die Lesung 2. Thessalonicher mit der Offenbarung, wir sind jetzt gerade bei 2. Thessalonicher, macht die verführerische Dramatik dieses Geschehens an einem kleinen Wörtlein deutlich, das leider in kaum einer Übersetzung richtig wiedergegeben ist. Es geht um den letzten Halbsatz von Vers 4. Die meisten Übersetzer weigern sich, die Dramatik zu erkennen und angemessen wiederzugeben. Luther, Menge, Schlachter 2000, auch die römisch-katholische Einheitsübersetzung sagen, er gibt sich aus. Er gibt vor, er sei Gott. Und die gute Nachricht übersetzt, er wird behaupten, dass er Gott sei. Das ist alles viel zu harmlos gesagt. Vorgeben, sich ausgeben als ob, behaupten, das kann jeder. Aber die Sache, liebe Geschwister, ist weit, weit dramatischer. Denn richtig übersetzt hat in diesem Fall die Elberfelder. dass er sich ausweist, dass er Gott sei. Das ist was ganz, 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 ganz anderes. Wo ist der Unterschied? Ich kann aufs Amt gehen und sagen, ich bin der Jakob Czarnke. Oder ich kann sagen, ich bin der Kaiser von China. Kann ich behaupten, kann ich vorgeben. Kann mich auch so anziehen, wie auch immer. Gebe ich mich aus, gebe vor. Ausweisen ist was ganz anderes. Das heißt, ich ziehe den Personalausweis, ich ziehe ein amtliches Dokument raus und ich belege, dass ich der bin. Genau darum geht es, liebe Geschwister. Da müssen wir innerlich regelrecht erbeben. Der Antichrist, genau das sagt Gottes Wort an dieser Stelle, wird sich als Gott ausweisen. Das griechische Wort, das hier im Urtext steht, hat genau diese Bedeutung, den Beweis für eine Sache erbringen. Und dieses Wort kommt deshalb auch ganz typisch, positiv, vor in Apostelgeschichte 2, Vers 22, wo in Bezug auf Jesus gesagt wird, von Gott erwiesen, ausgewiesen, bewiesen unter euch mit Zeichen und Wundern. Genau der gleiche Vorgang. Verstehen wir die Dramatik. Genauso wie sich unser Herr Jesus Christus vor 2000 Jahren durch seine Zeichen und Wunder als der von Gott Erwiesene ausgewiesen hat, genauso tritt der Antichrist auf und erweist sich als der mit Zeichen und Wunder als der von Gott Gesandte. Genau das steht da. Genau das wird über den Antichristen in 2. Thessalonicher 2, Vers 4 gesagt. Er tut nicht so, er gibt nicht vor, er behauptet nicht, er stellt unter Beweis, ich bin Gott. Ich bin der wiedergekommene Christus. Nur, dass diese Beweise nicht durch die Kraft Gottes, sondern wie Vers 9 betont, gemäß der Wirksamkeit Satans erbracht werden. Mit jeder Machttat und Zeichen und Wundern der Lüge. Er wird gewaltige Zeichen und Wunder tun, die kein Mensch vollbringen kann, aber es sind Zeichen und Wunder der Lüge und der Täuschung. Es sind Machttaten Satans, um die Menschen in die Irre zu führen. Und die Verführungskraft wird so groß sein, dass sogar die Gemeinde Jesu dadurch in allerhöchste Gefahr gerät, dass auch die Auserwählten verführt würden, wenn das möglich wäre. Das heißt aber, das Wasser der Verführung steht denen bis da oben. Und Jesus sagt, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, die Tage, würde kein Fleisch gerettet. So groß wird die Verführung sein, als diese Woche ein Gespräch, wo es um die Frage ging, woran erkennt man denn dann einen Antichristen? Indem man sich ans Wort hält. Ich habe heute Nacht noch eine E-Mail gekriegt, auch von einem lieben esoterischen Menschen. Das tut mir immer so leid, da sind so viele gutmeinende Menschen dabei. Die suchen das Richtige, die meinen, sie hätten es gefunden. Warum? Sie erleben die jenseitige Macht, die sich präsentiert als Licht, als wundertätig und wohltätig. Die erleben das schon. Dieser Mensch wollte mich wieder abbringen vom biblischen Vertrauen auf den wiederkommenden Herrn. Und er hat gemeint, sie sind da festgefahren in irgendwelchen theoretischen Bildern und Vorstellungen. Da müssen sie sich davon lösen, sonst können sie den Christus in sich nicht erkennen. Warum kann dieser Mensch den Antichristen von Christus nicht unterscheiden? Weil er sich vom Wort gelöst hat. Weil er sich vom Wort gelöst hat, so wie wir es im Thessalonicher gehört haben. Sein Kommen geschieht unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder, unter aller Verführung der Ungerechtigkeit, weil sie die Liebe der Wahrheit nicht angenommen haben. Sie lieben das Wort Gottes nicht. Sie leben nicht danach. Wie können wir den Antichristen von wiederkommenden Christus unterscheiden, wenn wir uns ganz einfach ans Wort halten? Und das Wort sagt, wenn er wiederkommt, muss niemand auch nur eine Millionstelsekunde darüber nachdenken, ob er es ist oder nicht. In dem Augenblick, in dem er erscheint, wird es jedem klar sein. Dem einen zum Guten, zum Heil, dem anderen zum Gericht. Es wird jedem klar sein. Und wir dürfen uns nicht durch Zeichen und Wunder blenden lassen. Die Zeichen und Wunder waren vor 2000 Jahren der Ausweis des damals gekommenen Messias. Heute werden die Zeichen und Wunder der Ausweis des Antichristen sein. Er wird immens viel Gutes tun auf dieser Welt, davon gehe ich aus. Er wird Frieden schaffen, ein kurzes Reich des Scheinfriedens, und die Massen werden auf das Gute und den Frieden hereinfallen. Aber das Gute und der Friede werden nicht mehr das Zeichen des wiederkommenden Christus sein. Er kommt nicht zum Guten, er kommt zum Gericht. Himmelweiter Unterschied. Wer das Wort kennt und sich ans Wort hält, der wird es begreifen, der wird sehen, der wird nicht drauf einfallen, auch wenn die Verführung groß wird. Denn wenn so unvorstellbar viel Gutes geschieht, wovon ich überzeugt bin, dass der Antichrist in den letzten Tagen tun wird nach dem Toben des Bösen, wird es ganz schwer sein, nicht auf dieses viele Gute reinzufallen. Aber wenn der Antichrist offenbar worden ist, liebe Geschwister, dann steht der Tag Jesu ganz nah vor der Tür. Und liebe Geschwister, dann kommt das, wovon wir in Offenbarung 19 gelesen haben. Der Himmel ist offen. Und auf einem weißen Pferd erscheint der Treue und der Wahrhaftige. Er richtet und kämpft in Gerechtigkeit, nicht in Unrecht. Er bringt Recht und Gerechtigkeit. Auf seinem Haupt sind viele Kronen, denn er ist der König der Könige, der Herr aller Herren. Seine Augen sind wie eine Feuerflamme. Feuer ist in der Bibel ja das Symbol für Gericht, für Reinigung, für Läuterung und Trennung, Scheidung. Im Feuer des Gerichts wird die Schlacke vom Edelmetall getrennt. Und dass dieses Gericht aus seinen Augen kommt, ich durfte sagen, er sieht alles. Er unterscheidet messerscharf und unfehlbar zwischen Recht und Unrecht. Und sein hartes Gericht waltet in hundertprozentiger Gerechtigkeit und Treffsicherheit. Und es waltet umfassend. Sein Gewand ist in Blut getaucht. Nochmal, der wiederkommende Christus kommt zunächst nicht zum Frieden. Er kommt zum Gericht. Wenn Sie sagen, Friede, Friede, dann kommt nicht der Christus, dann kommt der Antichrist. Sein Gewand, da kommt nicht die Friedenstaube. Sein Gewand ist in Blut getaucht, wenn er kommt. Es ist das Blut derer, die sich gegen ihn, den Allmächtigen, aufgelehnt haben, die Satans Werk auf dieser Erde verrichteten und mit Unrecht und Bosheit gegen die Menschen wüteten. Liebe Geschwister, man kann sich ja fragen, warum dieses abartige Wüten bewusst gegen die Menschen? Das ist ja so abartig, dass sich viele Menschen auf dieser Erde weigern, das für möglich zu halten. Dahinter steht die Frage, warum hat Satan, der ja hinter diesem ganzen Treiben steht, so einen unbeschreiblichen Hass gegen die Menschen, wie er sich etwa auch im Corona-Terror austobt? Das ist der blanke Hass gegen die Menschen. Weil Gott die Menschen zu seinem Ebenbild als Krone der Schöpfung erschaffen hat. Und weil Satan in seiner Auflehnung gegen Gott alles zerstören will, was Gott geschaffen, was er gut und schön geschaffen hat. Deshalb wütet Satan so gegen diese Krone der Schöpfung, gegen die Ebenbilder Gottes. An den Allmächtigen kommt er nicht ran. An uns kommt er ran, deshalb wütet er gegen uns, stellvertretend. Den Sack schlagen, den Esel treffen, ja, den Esel kann er nicht treffen, zerschlägt er den Sack. Aber all diese menschenverachtende satanische Bosheit richtet der wiederkommende Herr und sein Gewand wird davon in Blut getaucht. Die Heere des Himmels begleiten ihn auf weißen Pferden. Er kommt nicht allein. Da kommt eine große Schar mit ihm. Und diese große Schar ist angetan mit weißer und reiner Leinwand. Das ist in der Bibel das Gewand der Gerechtigkeit, mit dem die erlösten Gotteskinder bekleidet sind. Es geht hier nicht um die Engelscharen. Es ist die Gemeinde. Es sind die Heiligen, die Erlösten, die bereits Entrückten, die schon in den Himmel gehobene Gemeinde kommt also wieder mit ihrem Herrn zurück auf die Erde und ist Augenzeuge seines gerechten göttlichen Gerichts über alle satanische Bosheit auf dieser Erde. Sie muss nicht mitkämpfen. Sie ist einfach nur als staunender Zeuge dabei. Denn dieses Gericht geschieht nicht durch menschliche Gewalt, sondern durch das scharfe Schwert, das aus dem Mund des wiederkommenden Herrn hervorgeht. Und dieses Schwert ist das Wort Gottes, so wie er selbst ja, die Bibel sagt es ganz ausdrücklich, dass er das Wort Gottes ist. Und Martin Luther sang im Lied "Ein feste Burg ist unser Gott, ein Wörtlein kann ihn fällen." Der wiederkommende Herr muss keine Hand anlegen. Ein Wörtlein reicht. Der Antichrist und die Unrechtsherrschenden der Erde, die an ihn ihre Macht abgetreten haben und sich von ihm haben leiten, bestimmen lassen und mit ihren Heeren versammelt sind, sich aufgestellt haben zum Krieg gegen das Lamm. Von innen heißt es ganz unspektakulär, und das Tier, nämlich der Antichrist, wurde ergriffen und mit diesem der falsche Prophet, und die beiden wurden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Und die übrigen wurden getötet mit dem Schwert dessen, der auf dem Pferd sitzt, das aus seinem Mund hervorgeht. Und alle Vögel sättigten sich von ihrem Fleisch. Musste vorhin auch beim Lesen des Textes denken, was für ein gewaltiges, dramatisches Gegenüber. Da steht der Engel in der Sonne und ruft auch zum Festmahl. Ich denke, das ist ein ganz klares Gegenbild zum Festmahl, zum Hochzeitmahl des Lammes, zu dem die Erlösten kommen. Und da werden die Vögel des Himmels gerufen zum großen Festmahl an den Kadavern derer, die sich gegen den allmächtigen Gott und seine Heiligen aufgelehnt haben und ihnen unendlich Leid zugefügt haben. Aber es ist kein gewaltiges Kampfgetümmel. Die Schlacht ist geschlagen. Der Sieg ist errungen, schon vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha. Hier wird er nur mehr vollstreckt durch das machtvolle Wort Jesu. Und ich finde es so beeindruckend, wie die Bibel über diese Situation redet, wie souverän, wie ruhig, wie gelassen. Der Antichrist und sein falscher Prophet, die so gewaltige Wunder getan haben, die sich so gewaltig ausgetobt haben, die sich so mächtig aufgeblustert haben auf dieser Welt, die werden einfach entfernt. Die werden einfach beim Schöpfchen genommen und in den Feuersee entsorgt. So sind die wahren Machtverhältnisse. Das sagt uns die Offenbarung. Deshalb ist sie gerade in diesen Tagen und war in solchen Tagen in der Christenheit immer wieder ein solches Trostbuch. Da werden uns die wahren Machtverhältnisse der sichtbaren und unsichtbaren Welt vor Augen geführt. Die werden einfach beim Schöpfchen genommen und im Feuersee entsorgt. Gibt es keine Gegenwehr. Gegen den Allmächtigen gibt es keine Gegenwehr. Liebe Geschwister, noch tobt das Böse. Aber der Herr kommt und wird es richten und vernichten. Was für eine gewaltige und tröstliche Gewissheit, insbesondere wenn wir für uns persönlich wissen, ich bin dabei, ich gehöre zu ihm.